Herzlichen guten Morgen. Ich möchte kurz mit meinem Gebet starten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du heute Morgen in unserer Mitte bist. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir in deinem Namen diesen Gottesdienst feiern dürfen. Wir bitten deinen Segen. Amen. Glaube schenkt Mut, Mut verändert Leben. Das ist so eine Schlagzeile. Glaube schenkt Mut, Mut verändert Leben. Eine Schlagzeile, die meiner Meinung nach noch absagen muss, verinnerlicht werden muss. Wann ist man eigentlich hundertprozentig bereit für große Aufgaben? Das ist der Untertitel. Wann ist man eigentlich bereit, hundertprozentig bereit für große Aufgaben? Vielen Dank, da geht's mir aber gut heute. Klasse. Moment. Jetzt ist der Rücken ja wieder gerade, das ist ja ein Vorteil. Also wann ist man eigentlich bereit, um große Aufgaben anzupacken? Wir als Christen sind ja immer auch wieder herausgefordert. Und ich habe mir gedacht, große Aufgaben, mein Enkel, bin überglücklich über meine Enkel, der wird dieses Jahr noch einen bedeutsamen Schritt in seinem Leben tun, der kommt in die Schule. Und die Voraussetzungen, um diese große Aufgabe für meinen Enkel zu meistern, anzupacken, war, er muss am 30. Juni mindestens 6 Jahre alt sein. Also Bedingung, 6 Jahre muss der Kerl sein, dann kommt er in die Schule. Es kann natürlich auch etwas früher sein, aber wenn man dann früher eingeschult werden möchte mit 5, dann hat sich das an der körperlichen und geistlichen Entwicklung, an dem körperlich-geistlichen Entwicklungsstand zu orientieren. Wie das die Lehrer machen, da müsste ich gerade jemand anders fragen, wie das geht. Ob die denn dann einen Meter und Zentimeter messen und ob er schon auf 1000 zählen kann, ich weiß es nicht. Wenn wir große Aufgaben anpacken wollen, dann gibt es da durchaus Parameter, wo man das abprüfen kann. Und stimmen die Voraussetzungen, dann kann es losgehen in einen neuen Lebensabschnitt. Für Kinder die Schule. Und Gefühle der Angst, etwas Neues macht ja immer auch ein Stück weit Angst, die werden dann durch das Neue verdrängt. Man lernt sich gegenseitig kennen, wer sind meine Schulkameraden, meine Schulkameradinnen, wer ist der Lehrer oder die Lehrerin und dann geht es in den neuen Abschnitt. Große Aufgaben, ich muss da auch zurückdenken an meine und an meiner Anne, ihre Vergangenheit. Wir als junge Eltern, das ist ja schon eine Weile hin, als wir junge Eltern waren, als wir zum ersten Mal unsere Tochter von der Klinik mit nach Hause nehmen durften, das war für uns auch so ein großer Moment, wo wir eine große Aufgabe anpacken mussten. Im Krankenhaus ist ja immer jemand da gewesen, der für einen gesorgt hat, den man fragen konnte. Der war eigentlich eine total coole Stimmung dort gewesen. Aber bei der Fahrt nach Hause, da kamen bei mir, zumindest bei meiner Anne nicht, aber bei mir kamen dann schon die ersten Fragen auf. Schaffen wir das, Kindererziehung? Werden wir dieser Verantwortung gerecht werden? Was ist, wenn wir einen Fehler machen? Haben wir zu wenig Regeln oder zu viele Regeln? Werden wir unser Kind zu sehr verwöhnen? Also sind wir Helikoptereltern, die da ständig immer gucken, dass da ja nichts aus der Bahn läuft? Oder sind wir mehr so Laissez-faire-Eltern, die Dinge halt laufen lassen? Ja, das Kind wird schon erwachsen werden. Ich muss nicht allzu viele Regeln setzen. Oder werden wir ein Fieber unterschätzen? Das kann ja auch sein, oder ein Bauchweh zu ernst nehmen, also Fieber unterschätzen, Bauchweh zu ernst nehmen. All das sind Dinge, die da in meinem Köpfchen da gekreist sind, als wir unsere Tochter dann zum ersten Mal mit nach Hause nehmen durften. Und junge Eltern, die kennen das Gefühl von Überforderung. Aber dann kommt die Stunde, da steht man dann mit seiner Tasche, mit Windeln und Werbegeschenken von Hip und Milupa auf dem Krankenhausparkplatz und dann kann dann losstarten. Bereit oder nicht, es geht rein an die Aufgabe, dem Erziehen eines Menschen. Große Aufgabe, ist eine große Aufgabe. Aber man hat, oder ich zumindest, hatte schon ein bisschen ein flaues Gefühl im Bauch. Ich fühlte mich ein Stück weit ins kalte Wasser geworfen. Zum Glück musste ich das nicht alleine, sondern ich habe ja meine Frau gehabt. Es ist wirklich so, so ein Ding. Ich hatte mich nicht ausreichend vorbereitet gewusst. Meine Frau, die hat alles durchdenkt, rauf und runter, hat da bestimmt auch Lektüre sich organisiert und alles, die hat da schon Bescheid gewusst, aber mir war das Ganze natürlich eine Nummer zu groß gewesen. Auch in der Bibel gibt es solche kalte Wassergeschichten. Große Aufgaben, die Frage stellt sich dann, sind wir dieser großen Aufgabe gewachsen oder nicht? Von unerfahrenen ersten Jüngern lesen wir da, die mit dem Auftrag Jesu die Welt auf den Kopf zu stellen ein Stück weit überfordert waren. Lesen wir mal den Text dazu in Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Hab's nicht hierher geworfen, weil den Text können wir eigentlich rauf und runter schon auswendig. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie ihn sahen, also Jesus, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich finde, das ist ein gewaltiger Auftrag. Und wisst ihr was? Der Job, den habe nicht ich allein. Ihr sitzt da bequem in eure Stühle. Das ist auch euer Job. Ich hoffe, ich bin nicht zu aggressiv. Aber so verstehe ich zumindest die Bibel hier. Dieser Auftrag wird im Englischen auch die Great Commission genannt. Also das drückt auch etwas von dieser gewaltigen Aufgabe aus. Eine Riesenherausforderung in einer für sie damals herausfordernden und fremden und feindlichen Umwelt. Alle Völker sollen Jünger werden. Naja, wenn sonst nichts ist. Alle steht da. Alle, umfassend. Nicht bloß zu Kirchenmitglieder machen, nicht nur zu religiös berührte Menschen machen, nein, zu Jünger, zu Nachfolger Jesu, die explizit mit und durch ihr Leben das in die Wirklichkeit bringen, was Jesus ihnen 3 Jahre gelernt hatte. Quasi ihren Glauben auf die Straße bringen. Und das auch noch in Galiläa beginnend. In Galiläa, nicht in Jerusalem, im religiösen Nabel der damaligen Welt, in Galiläa hieß es da, im Übungsfeld Galiläa mit seiner Mischbevölkerung. Gibt doch halt für mich dieses ekelige Wort Multikulti. Für mich ist es ein ekeliges Wort. Für die damals war es genauso ein ekeliges Wort. Galiläa, das war eine durchmischte Bevölkerung. Syrer, Phönizier, Griechen, Juden, alles durcheinander. In dieser Welt, in dieser Umwelt sollten sie Jünger machen, hinausgehen, Gottes Auftrag umsetzen. Wir würden solchen Auftrag, wenn wir den vergeben würden, wir würden da, ich kenne ja einen Mitmusikerbruder und Glaubensbruder, der Guido Brandone kennt ihr ja auch, der würde da ja jetzt einen totalen Test draus machen und da müssten die Leute alle durch den Test gehen und nur diejenigen, die den dann positiv bestanden hatten, die würde er in seine Elitetruppe aufnehmen. Damals war es wohl nicht so gewesen. Aber, und das ist die Pointe für heute Morgen, den Auftrag bekommen Leute, die beim besten Willen noch nicht fit sind für die Aufgabe und lediglich über 3 Jahre Grundausbildung verfügen. Im heutigen handwerklichen Beruf lernen, dann muss ich auch noch 3 Jahre lernen, manchmal 3,5 Jahre. Mehr war nicht gewesen. 3 Jahre Grundausbildung für die Jünger. Schauen wir auf dieses Jesus-Team, schauen wir es uns mal etwas näher an. 3 Hinweise gibt uns der Text dazu, wie unvollkommen diese Jesus-Männer, diese sogenannte Elite-Truppe waren. Der erste Hinweis deutet auf einen Mangel hin. Also die 11 Jünger, der erste Hinweis für ihre Power, für ihre Glaubenskraft war ihr Mangel. Es heißt, das liest man so zwischen den Zeilen, aber es heißt, es sind nur 11 Jünger, denn einer ging verloren. Naja, im Fußball sind 11 Jünger ja eine komplette Mannschaft. Also von unserer deutschen Denke her. Wieso? Sind doch alle komplett. 11 Mann auf dem Platz, wunderbar. Aber ein Hörer mit jüdischen Ohren, der hat diese 11 Jünger etwas anders gehört als wir heute. 11, das ist nicht gut. Das ist ein Mangel, da fehlt einer. 12 wäre gut. 12 ist die perfekte Zahl. Die Juden haben es ja mit den Zahlen sowieso ein bisschen gehabt. Also die waren da richtig getriggert auf Zahlen. Die frommen Juden damals, die hatten zum Beispiel die 3. Die 3 steht für das Heilige. Der Tempel bestand aus 3 Teilen. Ein Vorhof, das Heiligste und das Allerheiligste. Also 3 Vorstufen. Und du konntest auch nicht einfach in den Tempel gehen und dann mal eins und das andere überspringen. Das waren sehr heilige Bezirke. 3 war wichtig. Und wenn die Juden Gott anbeten, dann rufen sie 3-mal, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Die achten darauf, dass sie 3-mal heilig rufen. Die vier dagegen, das steht fürs Irdische für die Juden. 4 Himmelsrichtungen, Ost, Süd, West, Ost und so weiter. 4 Himmelsrichtungen, die 4. Und der Clou an der Geschichte bei den Juden ist, dass 3 mal 4 12 gibt. Für sie ganz wichtig. Das heißt, das Heilige, die 3, und das Irdische, die 4, zusammen gibt 12. Das bedeutet Gott und die Welt vereint. So soll es sein, so ist die Sache rund. Also 12. Und darum hat Jakob 12 Söhne und Israel hat 12 Stämme. 12 ist schlichtweg die vollkommene Zahl. Und nun haben wir hier nur 11 Jünger. Weniger als 12 ist in Israel ein Problem. Wenn wir was mit nach Hause nehmen, dann das. Die 11 Jünger, die vor Jesus stehen, um hinausgesendet zu werden in die Welt, das startet schon mal ganz mies. Einer zu wenig. Nur 11, nicht 12. So, als ob bei einer Fußballmannschaft ein Spieler mit Rot vom Platz gestellt wird. Da hast du eine immer schlechte Karte, wenn du einen Spieler weniger hast. Weiter bedenken Historiker, Israel als Staat zerbrach, also wenn der, ich liebe Geschichte, auch historisch-israelische Geschichte. Und dieser Staat Israel, der ist wirklich in historischen Katastrophen immer wieder zerbrochen. So furchtbar lang hielt damals die 12 Stämme, die Israel abbildeten, hielt furchtbar lange nicht. Am Ende waren nur noch 2 der 12 übrig. Benjamin und so weiter, Judah, ich möchte nicht alle 12 aufzählen. Aber da hast du diese ganze Stämme gehabt. Am Schluss, zu Jesu Zeit, da waren gerade mal noch 2 übrig. Also da ist wirklich einiges den Bach runtergegangen. Und fortan sehnte sich Israel als Konsequenz, als Folge dieses geschichtlichen Erlebens, immer wieder ein Stamm weniger, immer wieder ein Stamm wurde aufgerieben, vertrieben nach Babylon, nach Ägypten und so weiter und so fort, dass sie sehnten sich wieder zurück nach der Vollzähligkeit. Vollzählig müssen wir sein, dann können wir was bewegen, dann können wir die Welt für Gott erobern. Nach 12 vereinten Stämmen und ein erneuertes, starkes Israel, göttliches und menschliches beieinander. Wir erleben momentan gerade auch weltweit solche Strömungen, machen wir uns nichts vor. Make America great again. Und da wird da richtig getrommelt und geworben. Stark machen, die Staaten müssen wieder stark werden. Hey, so war das damals genauso gewesen. Auch sie sehnten sich danach, dass Israel wieder ein starker Staat wird, der was bewegt. Und dann kam Jesus. 11 Jünger waren es gewesen. Doch was er jetzt tat, war in den Augen der Juden eine Frechheit. Er berief zunächst, wie viele Jünger? 12. Exakt. 12. Und wenn die Juden 12 hören, wenn ihr mir gerade gefolgt seid, dann klingelt es bei denen schon. 12 Jünger? Die Richtung schlägt er ein. Er hat 12 Jünger berufen, gerade 12. Jesus macht damit ein Statement in der damaligen Kultur und Zeit. Diese 12 sind ein Hinweis darauf, auf das erneuerte Gottesvolk. Da passiert etwas Neues. Bedeutet, jetzt fängt Gott wieder neu an, ganz neu an, um die Welt zu verändern, um die Welt zu bewegen. Die Jünger, das sind somit nicht einfach nur eine Boygroup, nicht einfach nur ein Team von, waren 12 Leute. Nein, es war etwas für die Juden, etwas ganz Besonderes. 12 Jünger hat er berufen. Ein Hinweis auf Gottes erneuerte Gemeinde. Die Jünger liebten es, diese 12 zu sein. Sie waren dadurch geadelt und sie wussten genau, was das bedeutet. Wir sind die heilige Elite, die Gottes neue Welt schaffen sollen. Aber jetzt sind sie mit Jesus auf dem Berg, habe ich gerade vorgelesen. In Galiläa, nicht in Jerusalem, im frommen Zentrum. Aber jetzt merken sie in Zähler durch, ja, 1, 2, 3, 4, 5, wir sind ja gar keine 12 mehr, wir sind ja nur 11. Einer fehlt, Judas fehlt. Ein Defizit, ein Problem, ein Mangel, die falsche Anzahl, ungenügend, unvollkommen. Sie starten als Team mit Mängeln. Wie also die Welt erobern, wo sich ein Mann, ich sage mal, selber vom Platz gestellt hat, Judas, wenn nur noch 11 ist. Also, das Team, das die Welt verändern soll, startet schon mal ganz schlecht mit einem Mangel. Anzahl der Menschen waren nicht 12, sondern nur 11. Zweiter Hinweis auf ihre Unvollkommenheit zeigt uns ihr Charakter. Wer waren denn die 11 Verbliebenen? Irgendwas ist da schiefgelaufen. Ein Wunder, dass Jesus sie nicht schon längst entlassen hatte, seine 11 Jünger. Gute Ausbildung hat aus ihnen noch keine gute Jünger gemacht. Es gibt so manchen Lehrmeister in Deutschland, auch heute noch, der sich grau ärgert, wenn er dann seine Schüler oder seine Lehrlinge nicht durch die Prüfung bringt. So ähnlich war es da auch. Im Nachfolgerplan eines Unternehmensgründers hat man aufgeschrieben, hätten sie wahrscheinlich keine Rolle gespielt. Ungeeignet. Ich staune, dass Jesus ihnen diese gewaltige Aufgabe, die Welt zu verändern, übertragen hat. Erstaunlich drüber. Die Jünger hatten Probleme über Probleme gehabt. Keiner war charakterlich jetzt nun mal die Rakete. Petrus war vorlaut und eingebildet. O-Ton Petrus. Jesus, alle mögen dich verraten, aber ich nicht. Kikeriki. Johannes und Jakobus waren aggressiv, haben gern mal dreingeschlagen, waren rücksichtslos, ehrgeizig. Wollten gerne selber stellvertretende Chef sein. Andere Jünger waren Pfennigfuchser und Ex-Widerstandskämpfer. Diese 11 sendet Jesus in die Welt, um sie zu verändern. Die Jünger machten Jesus Probleme. Sie belasteten das Team, sie belasteten das Miteinander, weil sie sich immer wieder gezankt haben. Also als Gemeindeleitung, da hättet ihr da wahrscheinlich schon manches zu diskutieren und zu bewegen, um da die Menschen da wieder in die Spur zu bringen. Ich weiß nicht, ob die immer so gerne miteinander waren, ob die immer so gerne miteinander stille Zeit hatten, sage ich mal, in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit. Und so eine Truppe soll die Welt verändern? Ich staune, dass Jesus mit diesen Charakteren begonnen hat, die Menschen hinauszuschicken, um die Welt zu verändern. Ein dritter Hinweis auf ihre Unvollkommenheit gibt uns die Abschiedsszene auf dem Berg in Galiläa selber. Den Berg, dort wo alles begonnen hat, in Galiläa, da musste man sich auf der Zunge zergehen lassen, was da passiert. Sie sehen etwas, im Grunde genommen, diese Jünger sehen etwas, wofür jeder von uns heute Morgen, so wie wir in den Reihen sitzen, wahrscheinlich sehr viel dazu geben würden. Sie sehen Jesus, den Gekreuzigten, den Verstorbenen als Auferstandenen. Das ist großartig zu sehen. Sie sehen ihren Herrn, der tot war und jetzt lebendig ist. Sie sehen ihren Herrn als den, der den Tod überwunden hat, besiegt hat. Sie sehen ihn leibhaftig vor sich. Doch im Text steht, als Konsequenz, einige aber zweifelten. Da kratze ich mich schon am Kopf und sage, ja, was ist denn hier los? Ich sehnte mich danach, selber Jesus wirklich hautnah zu begegnen, ihm gegenüber zu erfahren. Und die sagen, einige aber zweifelten. Wie bitte geht's noch? Ja, es gibt tatsächlich Tage, an denen kann man zweifeln. Es gibt auch Tage, an denen kann ich verzweifeln. Aber doch bitte nicht, wenn man Zeuge des größten Ereignisses der Weltgeschichte ist, da zweifelt man doch nicht. Dann ist man gestärkt in seinem Glauben. Jesus hat den Tod besiegt. Das muss doch Konsequenzen in meinem Leben haben. Ich sehe schon, die haben nicht nur ein quantitatives Problem, dass sie nur 11 statt 12 waren, sondern die haben auch ein qualitatives Problem. Charakterliches Problem und sie hatten auch ein qualitatives Problem, was ihren Glauben anbetrifft. Glauben schafft Mut, habe ich am Anfang gelesen. Hey, schöner Spruch. Aber hier weit gefehlt. Mit ihrer Glaubenskraft, und das sage ich ganz ernst, mit der Glaubenskraft der ersten 11 Jünger, die Jesus hinausgesandt hat, da war nicht viel Staat zu machen. Sie zweifeln. Und was tut Jesus? Sie gleich wieder nach Hause schicken? Nein. Zuerst die Probleme lösen von Qualität und Quantität? Nein. Er bestätigt sie auch noch. Er bestätigt sie auch noch. Ihr seid jetzt mein Team für den großen Auftrag. Genau ihr unvollkommenen Jünger, euch sende ich, um die Welt zu verändern. Wenn wir uns in der Bibel umschauen, dann merken wir, dass es nicht zum ersten Mal war, dass Gott solche für unsere Augen unvollkommene Menschen sendet. Wenn Gott besondere Aufträge erteilt hat, dann waren das fast nie Menschen, die übermütig geschrien haben, jawohl, ich melde mich freiwillig. Lieber Gott, ich melde mich freiwillig, sende mich hinaus. Es waren auch keine Führungsspieler, die man im Fußball immer wieder sucht und fordert. Keiner rannte Gottes Ruf hinterher. Wir wissen das im Schnelldurchlauf, ein paar Namen, die ihr sehr gut kennt. Der erste ist der Mose, der das versklavte Volk aus Ägypten führen sollte. Die waren 400 Jahre versklavt. Können wir uns das nachvollziehen? Es war nicht so wie heute in Deutschland, dass die da irgendwelche Leistungen vom BAMF bekommen. Nee, die sind als Sklaven unterjocht gewesen. Und diese Leute soll Mose befreien, in die Freiheit führen. Und was sagt er? Danke Gott für den großen Auftrag. Das werde ich jetzt umsetzen. Nein, sagt er, die Leute werden nicht auf mich hören. Ich stottere doch. Ich habe einen Sprachfehler. Ich habe ein Sprachproblem. Nachvollziehbar. Die großen Rhetoriker, die bewegen was in der Welt. Aber doch nicht jemand, der stottert oder ein Sprachproblem hat. Oder Gideon soll sein Volk dem Terror der Midianiter entreißen, endlich mal wieder ein Standing für sein Volk und nicht immer diejenigen, die gerade alles geerntet haben, schön unter Dach und Fach und dann kommen die Midianiter und rauben sie aus und sie stehen mit nichts da, ausgeraubt, im Hunger ausgeliefert. Gideon sollte sie befreien. Mich nimmt doch keiner ernst, mein sozialen Hintergrund ist ungünstig für einen Führungsjob, sagt der Gott gegenüber. Nachvollziehbar. Kommt aus einer bäuerlichen Familie. Ich habe gestern gelesen, dass unser alter Bundespräsident Horst Köhler verstorben ist. Auch er war aus einer Bauernfamilie kommend. Bessarabien geboren, als Flüchtlingskind nach Deutschland gekommen. Auch er wurde zum Präsidenten gerufen. Ich denke, er hat seinen Job nicht so schlecht gemacht. Jeremia sollte Gottes Prophet sein und das widerspenstige Volk an Gottes Gebote erinnern. Jeremia kennen wir, ein gewichtiger Name, viele Kapitel in der Bibel. Er sagt, nein Gott, ich bin viel zu jung, ich eigne mich nicht, ich bin noch nicht erfahren genug. Abraham als nächster sollte Stammvater eines neuen, großen Volkes werden. Und er sagt Gott gegenüber, Herr, dazu tauge ich nicht mehr, ich bin sexuell nicht mehr so gut drauf. Und meine Frau, die ist so alt, der wird sowieso nichts mehr mit dem Kinder bekommen. Jesaja, der predigen soll, der an Gott erinnern soll, der sein Volk konfrontieren soll mit ihrer falschen Richtung, die sie eingeschlagen haben, mit ihrem falschen Weg, den sie eingeschlagen haben. Er sagt Gott gegenüber, Herr, schau doch, ich soll mein Volk hier ermahnen, dass sie mal wieder ordentlich in die Spur kommen. Gott, guck doch mich an, ich bin doch auch nicht besser wie all die anderen, zu denen ich predigen soll. Scheint irgendwo in der Bibel von vorne bis hinten ein Muster zu sein, dass Gott immer Menschen sendet, um seinen großen Auftrag in der Welt zu erfüllen, die selber ein Defizit haben. Ich weiß jetzt nicht, ob wir uns heute Morgen da angesprochen fühlen. Jedenfalls war in der Geschichte Israels keiner dabei, der die Hand gehoben hat und rief, hier bin ich, Gott, sende mich. Große Aufträge werden verteilt ohne große Resonanz des Volkes. Ihr Manko war immer gewesen. Zu wenig begabt, zu schlechte Familie, zu alt, zu jung, verzagt, überfordert und ängstlich. Keiner meldete sich freiwillig. Alle musste von Gott geschoben werden, buchstäblich. Doch Gott liebt es, mit Menschen zu arbeiten, die nicht perfekt sind, die es sich nicht zutrauen. Gott liebt es, mit Menschen zu arbeiten, die nicht perfekt sind, die sich oftmals auch die Aufgabe selbst nicht zutrauen. die am Ende des Tages aber sagen, okay Jesus, wenn du meinst, dann gehe ich auf dein Wort hin. Ich vertraue dir, wenn du meiner Seite bist, dann werde ich mich bewegen. Gottes erste Wahl sind immer unvollkommene Menschen gewesen. Gott hat es nie anders gemacht, bis zum heutigen Tag. Und ich bin überzeugt, auch hier in der Gemeinde. Eine unvollkommene Elf bekommt große Aufträge hier. Auch in meiner eigenen Biografie habe ich beim Schreiben dann gemerkt, als ich in Rudersberg eine Gemeindearbeit gründen durfte, waren wir gerade mal 11 Mitglieder. Also ich eingeschlossen. Wir waren 11 Leute. Habe damals nicht kapiert, was das bedeutet. Aber die Gemeinde gibt es zum Glück, gibt es immer noch. Ich durfte etwas machen, etwas umsetzen, auf Gottes Geheiß hin. Und ich bin froh, dass sie immer noch existiert. Gott ist manchmal so. Der startet Aufgaben, Werke mit Leuten, wo es genügend hinter den Büschen gibt, die sagen, ja, doch der nicht oder doch die nicht. Ja, die sind doch ungeeignet. Aber Gott sucht sich solche unvollkommene Menschen, um Großes in unserer Gesellschaft zu bewegen. Und oh ja, wir haben alle immer mehr als einen Grund zu sagen, Gott, ich habe zu wenig Kraft, zu viel Arbeit, zu wenig Zeit, zu wenig Begabung, zu wenig Erfahrung, zu wenig Glauben, manchmal auch zu wenig Liebe. Ich reg mich über die Menschen zu sehr auf, Gott. Kannst du mich doch nicht senden, um die Liebe zu predigen? Erst wenn alle Konflikte gelöst sind, dann kann ich mal mit mir reden, Gott. Aber erst dann. Oftmals sind wir so gepolt, innerlich. Ob wir das jetzt zugeben, nach außen hin sagen oder nicht. Im Inneren von uns raubt uns das manchmal schon die Kraft und den Elan. Aber Jesus beruft Menschen, die sagen, ich bin nicht perfekt, aber ich wage es. Ich diene an der Stelle, wo ich gebraucht werde. Gott beruft Menschen, die sagen, ich bin treu, auch wenn ich es mir selber gerade noch nicht zutraue, ich will dir vertrauen. Wenn ich mir nicht vertraue, dann will ich wenigstens dir vertrauen, Gott. Wir können aus der Geschichte etwas für unseren Glauben lernen, da bin ich heute Morgen überzeugt. Gott beruft oft nicht die Begabten, sondern begabte Berufenen. Gott beruft oft nicht die Begabten, sondern begabt die Berufenen. Merkt ihr? Gerade andersrum, wie wir oft denken. Selten die mit dem großen Ego, die von sich behaupten, ich bin gut drauf. Ein Geheimnis noch. Jesus sagt den Jüngern, schau doch, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum gehe hin und siehe, ich bin bei dir. Geh, denn ich habe alle Macht. Du musst ja gar nicht alle Macht haben. Du musst ja gar nicht alle Begabungen und alle Ressourcen, alle Finanzen oder was auch immer haben. Ich habe alle Macht, sagt Jesus. Ich werde euch dazu noch den Heiligen Geist geben. Bedeutet, Gottes Kraft, Gottes Macht wird in dir sein, wird dich vertreten, auch da, wo dein Schlepperlein nicht mehr genügend und gute Worte findet, um Gottes Botschaft weiterzugeben. Da heißt es, der Heilige Geist wird dir Worte geben, die du ausdrücken kannst und die Menschen bewegen werden. Ich bin ein Oberschwab, das habt ihr schon lange gemerkt. Und manchmal fühle ich mich ungeeignet und sage, ich muss auch so Hochdeutsch reden können wie der X und der Y. Fast hätte ich gesagt, scheiß drauf. Also, das darf ich nur hier sagen, in Göppingen. Gott benutzt manchmal Menschen, wo er denkt, den will ich gebrauchen. Und nicht die Leute, wo wir jetzt sagen würden, jawohl, der ist geeignet. Ich, Jesus, bin euer 12. Mann. Ich, Jesus, werde euer 12. Mann sein. Dass wir uns wieder kompetent fühlen, wieder reich ausgestattet fühlen. Im Fußball gibt's den 12. Mann. Wer Fußballgucker ist oder Fußballfan ist, 12. Mann, wer ist das? Der Heimverteil. Der 12. Mann ist der Heimverteil. Im Heimspiel wird er gerufen, geklatscht, feiner geschwenkt, getrommelt, da ist man ja laut ohne Ende. Also ich bin mal schon im Stadion gewesen, da musste ich mir fast die Ohren zuhalten, so laut war es. Im Westfalenstadion bei Dortmund hat man mal ein Lärmmesser aufgestellt, das sind so Dezibelmesser, die messen, wie laut es ist. Und die haben dann doch tatsächlich, ich kann es nur wiedergeben, ich habe es gelesen, da wurde 140 Dezibel Lautstärke gemessen. als die gebrüllt haben. Das ist in etwa so laut wie ein startendes Flugzeug. Also da geht richtig was ab. Und das ist dieser 12. Mann für diese Fußballmannschaft. Auch wenn es gerade klemmt, auch wenn sie gerade 1-0 hinten liegen. Die Besucher, die einheimischen Fans, die treiben die Mannschaft voran und die treiben ihn zum Sieg. Dieser Heimvorteil haben wir, wenn Jesus an unserer Seite ist und uns treibt und uns Mut macht. Er ist der 12. Mann für uns, damit wir vollzählig sind. Es wird in unserem Leben mit Sicherheit gute Tage geben, es wird schlechte Tage geben, aber niemals einen Tag ohne Jesus und seinen Geist in unserem Leben. Das sollen wir wissen. Es wird gute Tage, schlechte Tage geben. Wir werden auch mal was misslingen lassen, aber wir werden immer darauf bauen dürfen, dass Jesus, dass Gott bei uns ist und sein Heiliger Geist. Ich möchte euch zum Schluss bitten, einen Moment still in euch hineinzuhorchen. Haben wir drei Fragen aufgeschrieben, die ich gerne weitergeben möchte. Ich möchte dich bitten, dass du dich selber fragst. Dass du dich selber fragst, wo bin ich berufen? Wo bin ich gerufen in dieser Welt? An welcher Stelle sagst du bisher nein? Oh, da muss, glaube ich, Jesus muss andere nehmen, die besser begabt sind. Wo bin ich gerufen? Wo habe ich bisher nein gesagt? Ich möchte mich nun öffnen diesem Ruf Gottes und gehen. An welcher Stelle wirst du nun mutig Ja sagen? Wo willst du dich einbringen, dienen, beten, opfern, segnen, Kontakt aufnehmen, dich nicht zurückziehen, sondern mutig sein, mitarbeiten, Gott vertrauen und dich einzuklinken in die Bruder- und Schwesternschaft hier in der Gemeinde? Eine gute Frage, die wir uns stellen müssen, immer wieder im Gebet, im Lobpreis, in der stillen Zeit, in der Gemeinschaft. Wo bin ich gerufen? An welcher Stelle sage ich jetzt Ja, wo ich bisher Nein gesagt habe? Wenn ich mich heute Morgen umschaue, hier sitzen unheimlich viel begabte Menschen, da bin ich überzeugt, obwohl ich euch nicht persönlich kenne, aber ich glaube Gott mehr wie meine Augen. Ich glaube, dass Gott euch beschenkt hat. Und ich glaube, dass Gott nach wie vor für Stauferpark hier für die Gemeinde einen großen Auftrag hat, weil er hier begabte Menschen, beschenkte Menschen hat, kann er auch hier im Stauferpark noch viel bewegen. Jesus schaut sich seine Jünger an, sagt, falsche Zahl, schwacher Glaube, schwieriger Charakter. Doch, diese Menschen schickt er los, nicht weil sie alles beieinander hätten, sondern weil er genau in diesen Schwachen mächtig sein wird. In diesen Schwachen wird Jesus mächtig sein, wird Gott mächtig sein, wird sein Geist wirken. Und sie erlebten ein Abenteuer nach dem anderen. Glaube schenkt Mut, Mut verändert Leben. Wir dürfen Jesu Auftrag leben, weil er für uns sein Blut vergossen hat und sein Leib brechen ließ. Das werden wir heute Morgen feiern. Gott segne uns. Amen.